Der großartige Finn da hinten hat mich ermutigt, nochmal das Headset zu nehmen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Ich begrüße euch auch nochmal ganz, ganz herzlich. Ein Sommersonntag und wir sind hier. Wir sind die, die nicht im Urlaub sind. Wir sind hier und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Wenn man hier vorne ist, dann ist gerade so richtig bei den ersten Liedern der Gesang von hinten wie so eine Welle gekommen. Das war richtig schön. Ich möchte zum Anfang einmal noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen in deiner Gegenwart, dass du überall bist und dass du so nahbar bist, dass du der Gott bist, der tatsächlich immer und überall uns nahe sein möchte. Und ich bete, dass du jetzt unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen wirklich öffnest und dass wir dein Wort hören. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle vom Olaf, der krank zu Hause ist und sich damit für heute entschuldigt. Und deswegen stehe ich hier. Aber ihr habt einen Vorteil. Ich habe jetzt erkannt, dass da oben eine Uhr ist. Also ich habe alles im Blick, Leute. Man braucht am Anfang ein bisschen Hilfe. Ihr dürft mir sagen, wo die Uhren hängen. Ich habe es jetzt verstanden. Ich erkenne es. Ich habe eine kleine Erkenntnis mitgebracht, die ich in diesem Sommerurlaub für mich hatte. Natürlich werdet ihr eine Sommerurlaubgeschichte von mir hören, denn ich komme noch relativ frisch aus dem Sommerurlaub und wer schon mal mehr als 10 Minuten mit mir gesprochen hat, hört eigentlich sehr wahrscheinlich etwas aus meinem Sommerurlaub, weil das ganze Jahr strecke ich mich nach diesem Urlaub eigentlich aus. Nicht, dass mein Leben sonst schlimm ist, aber ich liebe einfach diese Urlaubszeit so. Und ich möchte heute von einem wunderschönen, revolutionären, liebevollen Prinzip Gottes sprechen. Und überall in der Bibel können wir dieses Prinzip entdecken. Überall eigentlich. Allein letzte Woche bei der Predigt haben wir eigentlich davon gehört. Der König Jesus, der Allmächtige, der mitten in diese Welt, mitten in Zerbruch kommt. Das Prinzip finden wir wörtlich in Jesaja 61,3. Da heißt es in unterschiedlichen Übersetzungen, Gott schafft Schönheit aus Asche. Er schenkt uns Freudenkleider statt der Trauerkleidung. Auf Englisch Beauty from Ashes. Hört sich irgendwie immer schöner an, in meinen Ohren zumindest. Schönheit aus Asche. Wow, so viele Male schon war ich ergriffen von diesem Prinzip. Aber in diesem Sommer habe ich das nochmal ganz persönlich neu und viel tiefer verstanden und Gott ist mir darin so begegnet und ich möchte ein klein bisschen davon mitgeben. Schönheit, das bedeutet ja auch Lebendigkeit, Gesundheit, nicht Schönheit im Sinne dieser Welt, sondern göttliche Schönheit, Attraktivität in unterschiedlichster Weise, Vielfalt, die anziehend ist. Und das aus Asche. Asche. Schwarz. Tod kriegt man so schlecht ab. Stillstand. Und da, wo es tot ist, schafft Gott neues Leben? Welche Bibelgeschichten fallen dir dazu ein? Wo hast du das schon mal gehört? Eigentlich ist das weltliche Prinzip, alles, was lebendig ist und schön und aufblüht, wird ja irgendwann Asche oder Tod oder welkt. Gott dreht dieses Prinzip um. Und wir haben das so live erleben dürfen. Auch das, wenn du schon mal ein bisschen mit mir geredet hast, kennst du die Geschichte, die uns vor 2 Jahren passiert ist. Aber da ich nicht mit jedem von euch schon an einem Tisch gesessen habe, habe ich die nochmal mitgebracht. Wir haben einen allerliebsten Urlaubsort und da fahren wir hin, seitdem unsere Kinder sehr klein sind und das ist unter Bordeaux an der unteren, südwestlichen Küste am Atlantik in Frankreich. Und wir lieben es, da zu zelten. Das Wetter ist meistens wunderbar. Und wir haben viele, viele Jahre da Urlaub gemacht. Und 2022 waren wir da und hatten einen unglaublich großartigen Urlaub, noch mit unseren 4 Kindern. Und irgendwie haben wir den letzten Abend verbracht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da gesagt habe, das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Ein Urlaub, der uns so gefüllt hat mit Freude und mit Liebe und mit Gemeinschaft. Und wir sind abgereist. Und als wir auf der Fahrt waren, einige Stunden, hat uns die Nachricht erreicht, dass der Platz direkt nach unserer Abfahrt evakuiert worden ist. Und alle Menschen, die da waren, sind in Turnhallen gefahren worden, weil die großen Waldbrände begonnen haben und diesen Platz und 5 weitere Plätze bedroht haben. Ein paar Stunden, nachdem wir weg waren, war alles anders. Und die Urlauber, die Menschen, die da seit Jahren arbeiten, alle haben alles verloren. Es ist innerhalb von ein paar Stunden alles abgebrannt und dazu kilometerweite Pinienwälder. Und wir waren in Paris angekommen und konnten das irgendwie gar nicht glauben. Und es hat mich so getroffen, weil es nicht nur ein Urlaubsort ist, sondern echt auch unser Zuhause. Und wir haben alle ganz schön dran geknapst. Und im letzten Jahr konnten wir natürlich nicht dahin zurück. Wir hatten eigentlich gedacht, da wird niemand mehr irgendwann Urlaub machen können. Es ist alles abgebrannt. Alles. Wälder, Häuser, Läden, Cafés. Alles. In ein paar Stunden. Und im letzten Jahr hatten wir einen Urlaub, der kein Urlaub war eigentlich. Und dann haben wir gehört, die Menschen beginnen wieder aufzubauen. Anfang des Jahres hieß es, man kann auf diesen Platz zurückkommen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die direkt wieder was gebucht haben. Und wir sind mit der gesamten Familie, mit einem Auto, was aus allen Nähten geplatzt ist, diesen Sommer wieder dahin gekommen. Und wir wussten, wir müssen unsere Herzen ein bisschen bereit machen, denn es sieht anders aus. Und wir sind um die letzte Kurve gebogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man einem bekannten, geliebten Ort so nahe kommt, dann weiß man, nach der Kurve kommt das und dann kommt das. Und nach 14 Stunden Fahrt biegt man um diese Kurve an der großen Düne und dann sind links und rechts Pinienwälder. Und wir sind im Morgengrauen um diese Kurve gebogen und es war links und rechts nichts. Gar nichts. Da waren gar keine Bäume mehr. Und wir sind die Straße weitergefahren und keiner hat mehr gesprochen, weil es uns schon sehr bewegt hat. Man konnte plötzlich so weit gucken, kein einziger Baum, auch wenn man das vorher weiß. Wenn man es dann sieht, ist es nochmal anders. Und wir sind auf den Platz gekommen und haben gemerkt, hier haben Menschen richtig viel getan. Wir konnten uns anmelden und es war noch ganz schön provisorisch, aber was wir gesehen haben ist, überall ist neues Grün entstanden und es war richtig verrückt grün. Da waren keine Bäume mehr, aber das, was von unten wächst, wächst unglaublich. Alles war grün und Menschen haben investiert und ich stand da und ein Urlauber, der schon früher auch immer da war, hat dann im Gespräch so gesagt, ja, Asche ist halt auch ein echt guter Dünger. Und dieser Satz, ganz am Anfang vom Urlaub, ist mir total ins Herz gerutscht. Wir hatten eigentlich mit diesem Ort abgeschlossen. Und haben sehr mit den Menschen mitgelitten und haben gemerkt, es kann so schnell gehen, dass sich das Blatt wendet, dass Stillstand ist, dass schwarz ist. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass sich von jetzt auf gleich das Blatt wendet, und ich weiß, dass das einige erlebt haben, dass nichts mehr ist wie vorher. Eine Diagnose, ein Gespräch, ein Erlebnis kann wie ein Waldbrand sein. Still, plötzlich, leblos, kahl. Asche kann ganz schön vielfältig sein. Aber Gott, und das hier ist kein Gedanke, der so sagt, ey, ist doch nicht so schlimm. Ey, Gott, kann das wirklich alles anders? Ja, Gott kann. Aber Gott sieht auch die Asche und die Menschen in der Asche. Und das ist immer sein Herz. Nie zu sagen, ich decke das einfach zu, sondern ich nutze diese Asche als Dünger. Es ist verrückt liebevoll. Aber Gott beginnt genau da, wo wir denken, es geht gar nichts mehr. Und das haben wir da so erlebt. Ich habe plötzlich wieder gesehen, ey, da kommt Grün und da kommt Grün. Die Gärtner haben gearbeitet und gearbeitet und es sind Hecken gewachsen und es wurden Läden gebaut, der Einkaufsladen hat gerade eröffnet und wir haben erlebt, da ist wirklich Leben. Unsere Rückkehr war mir eine totale Leere, denn ich habe gesehen oder gemerkt, ich hatte auch Angst, dahin zu gucken. Kennt ihr das? Dass man auch gerne vielleicht mal drüber wegguckt. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken. Das hat sich ja auch sehr verändert. Mein Leben ist halt nicht mehr so, wie es war. Was soll ich da jetzt draus machen? Und ich habe Gott neu kennengelernt. So viel Leben. Aufbau, Lachen, Tiere. Beim Zelten sind Tiere nicht immer der beste Faktor, aber es waren viele Tiere da. Menschen, dieses glitzernde Meer, was immer gleich war, als wäre nichts passiert. Ruhe und Frieden. Asche ist der beste Dünger. Wie kann das nur sein? Es bewegt mich so, weil ich mitten in diesem Moment so gemerkt habe, dass Gott mir sagt, das wünsche ich mir mehr. Das wünsche ich mir mehr in deinem Leben, das wünsche ich mir mehr in Familien, das wünsche ich mir mehr in Gemeinde, dass ihr dieses Prinzip versteht. Ich kann und ich werde alles neu machen. Zu meiner Zeit, ja. Das heißt, wir müssen manchmal echt aushalten. Wir müssen aushalten, dass es still aussieht. Oder leblos. Wir müssen Trauer aushalten, wir müssen Narben aushalten. Aber Gott wünscht sich so viel mehr, dass wir verstehen, er steht über dem Ganzen und er kann Erneuerung schenken. Und ich habe so großen Respekt vor den Menschen, die da 2 Jahre lang gearbeitet haben, die nicht gesagt haben, okay, hier ist alles vorbei. Und wir ziehen weiter. Es waren dieselben Menschen, dasselbe Team da, die die ganzen Jahre vorher waren. Was für ein Mut zu sagen, an diesem Ort fangen wir nochmal an. Wir fangen nochmal an. Wir arbeiten zusammen. Und es war so eine Freude und so ein Zusammenhalt in diesem Team. Was machen wir Christen mit unserer Asche? Mit unseren Lebenssituationen, wo Verzweiflung ist oder wo es tatsächlich auch tot aussieht. Was machen wir Christen da? Was mache ich da? Was mache ich mit der Zerstörung, die ich in meinem Leben erlebt habe, mit dem Zerbruch? Wie ist da meine Antwort? Was kann denn unsere Aufgabe da sein? Ja, das ist Gottes Prinzip. Gott macht. Er braucht uns nicht dafür. Aber er will uns. Er überfordert uns nicht. Er lässt uns in Asche. Aber er wünscht sich, dass wir an seine Hand gehen und den Blick weitermachen. Und ich habe ein paar Dinge in der Bibel gefunden, die mir dann neue Richtungsweisungen gegeben haben. Schönheit aus Asche. Bleibe ich da in Ohnmacht? Bleibe ich da in meinem Schimpfen? Bleibe ich da in meinem, ja, da kann man nichts tun als nur beten? Nur beten? Beten ist, glaube ich, die stärkste Kraft, die diese Welt überhaupt erleben kann. Wir können Hand in Hand mit Gott arbeiten, davon bin ich fest überzeugt. Wohlwissend, dass er die Arbeit tut. Dass er Wachstum und Wunder schenkt zu seiner Zeit. Und es ist an uns, das manchmal echt auch auszuhalten. Es gibt einen Menschen in der Bibel mit einem etwas lustigen Namen, der heißt Habakuk, warum auch immer. Und wenn du mal ein ganzes Buch in der Bibel lesen kannst, dann kannst du das Buch Habakuk lesen, denn das ist 2 Seiten lang, aber man kann unheimlich viel darin lernen. Ich zum Beispiel habe diesen Sommer Prinzipien gelernt, wie ich Hand in Hand mit Gott arbeiten kann, wenn er mir sagt, ich schaffe Schönheit aus Asche und ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Habakuk ist ein Prophet und der lebt ein ganz schön besonderes Leben, denn er hat wirklich auch persönlich große Herausforderungen erlebt und hat jetzt die Aufgabe, dem Volk Juda, dem es schon echt schlecht geht, zu sagen, es wird noch deutlich schlimmer. Das ist nicht gut. Denn Menschen möchten hören, es geht aufwärts. Wollen wir das nicht hören? Wollen wir nicht die Nachrichten mal anmachen und endlich was Gutes hören? Wir haben gestern Nacht noch einmal kurz Nachrichten angemacht, um abzuschalten. Und ganz ehrlich, manchmal haben wir das Gefühl, ich kann es nicht ertragen, oder? Da eine Krise, da wird es schlimmer, Eskalation da, Proteste da, Rechtsextreme gehen auf die Straße und ich denke, wann wird es denn anders? Ein Ähnliches hat Habakuk erlebt und er ist der Nachrichtenüberbringer. Und Habakuk macht aber geniale Dinge, er trifft gute Entscheidungen. Zuallererst stellt er die richtigen Fragen. Und stellt Gott nicht in Frage. Wie geht's dir damit? Wenn es richtig trubelig wird. Wenn dein Leben echt verrückt wird. Wenn ein Feuer kommt. Oder wenn du denkst, ich sehe hier nur noch Asche. Ich habe so viele Menschen erlebt. Ich kann nicht reden und schreiben gleichzeitig. Sonst kann ich bei allem reden eigentlich. Aber schreiben ist nicht so mein Ding. So. Ich habe so viele Menschen erlebt, die in den letzten Jahren mit Gott gerungen haben, aber still geworden sind. Die Schreckliches erlebt haben und still geworden sind. Und ich kenne das selbst. Ich bin selbst in Phasen gekommen, wo ich Schläge erlebt habe oder wo ich in einer Nebelzeit war, wo ich keinen Weg gesehen habe und dann bin ich müde geworden. Und dann bin ich träge geworden oder habe einfach rebelliert gegen Gott, aber nicht mit ihm zusammen. Habakuk zeigt uns etwas, was richtig cool ist. Er erlebt Schlimmes und steht vor Riesenherausforderungen und er geht mit Gott ins Gespräch. Wir lesen in Habakuk 1, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schrei zu dir wegen des Unrechts und du hilfst mir nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus und es geht weiter und weiter. Der nimmt gar kein Blatt vor den Mund. Wie machst du das? Wie mache ich das? wenn ich in Ungerechtigkeit lebe, wenn ich merke, ey, das ist doch nicht okay, so geht's doch nicht weiter in meinem Leben. Das kann doch nicht sein, dass meinen Freunden das wieder passiert. Das kann doch nicht sein, dass in der Welt sowas passiert. Bin ich mit Gott im Gespräch? Das ist der erste Punkt. Er stellt die richtigen Fragen, aber er stellt Gott nicht in Frage. Denn hier steht, du aber bist meine Festung. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wenn wir müde werden und träge und nicht mit Gott ins Gespräch gehen, auch da, wo es echt hart ist, da reißt diese Verbindung ab. Und Gott kann nicht mehr mit uns in Beziehung leben. Und er kann uns nicht zeigen, wie liebevoll in dem Ganzen trotzdem sein Herz ist. Und wir werden immer mehr isoliert. Es ist unsere Entscheidung, ob wir trotz Asche, trotz Ungerechtigkeit, trotz gesundheitlichen Schwierigkeiten oder was immer du erlebst, Gott als unsere Festung sehen. Und von da aus dürfen wir jede Frage stellen, dürfen wir mit Gott ringen, denn Gott hat überhaupt gar keine Angst vor deiner und meiner Frage, gar keine. Er ist der Gott, der in allem mit offenen Armen steht. Stellen wir die richtigen Fragen oder stellen wir Gott in Frage? Du bist trotz allem meine sichere Festung. Das ist unsere Entscheidung. Ich möchte mehr und mehr, dann, wenn ich nicht weiter weiß, Gott löchern mit meinen Fragen und ihn als meine erste Adresse haben, wenn ich nicht weiter weiß und gleichzeitig ihn als mein Fundament. Als zweites macht Habakuk was Cooles. Jetzt kommt eine kurze Redepause. Kann man das sehen überhaupt? Oh. Er rechnet mit Gott. Er rechnet mit Gottes Eingreifen. Wie kann ich das wissen? Er stellt alle Fragen und die Situation ist wirklich verrückt und aussichtslos. Und dann macht er Folgendes. Habakuk 2. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Habakuk setzt sich tatsächlich wortwörtlich auf eine Mauer und wartet darauf, dass Gott zu ihm spricht. Ich warte hier auf deine Antwort. Ich weiß nicht weiter und ich sehe den Sinn überhaupt nicht in dem Ganzen. Aber ich warte hier, dass du zu mir sprichst. Ich warte auf dein Eingreifen. Wie geht's dir und wie geht's mir damit? Warte ich darauf, wenn ich die Nachrichten sehe, dass Gott tatsächlich eingreift? Warte ich darauf, wenn ich die Geschichte meiner Freundin höre, wo die Familie zerbricht? Warte ich und erwarte ich, dass Gott echt und ehrlich eingreift? Warten wir als Gemeinde darauf, dass Gott tatsächlich da eingreift, wo wir darum bitten? Und Gott antwortet zu ihm, was du hören wirst, das schreibe auf. Gott wird antworten. Das sagt er zu. Nicht nur Habakuk, sondern dir und mir heute Morgen. Gott antwortet. Er spricht hier und jetzt, nicht nur irgendwann in biblischen Zeiten. Er spricht, er wirkt und er greift ein. Tatsächlich nicht immer dann, wie wir das wollen und nicht auf Knopfdruck, aber nur deswegen, weil er den größeren Überblick hat, weil er allmächtig ist und nicht wir. Er wartet auf sein Eingreifen. Und dann macht er noch etwas. Mittendrin. Oh, ich muss erst schreiben. Er lobt Gott. Zu dem Zeitpunkt, wo noch nichts geklärt ist, wo alle Fragen offen sind, wo er vor Zerstörung steht, mittendrin, lobt er Gott und erinnert sich daran, wer Gott ist. In Habakuk 3 lesen wir, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Teman und Paran, das sind Gebirge, die rund um das Meer sind, wo die Israeliten durchgeführt worden sind und die Ägypter ertrunken sind. Und Habakuk möchte sich die großen Wunder, die Gott schon getan hat, nochmal vor Augen führen. Israel ist befreit worden, Gott ist auf ihrer Seite. Er lobt Gott mittendrin. Habt ihr das schon mal erlebt? Was das für einen extremen Unterschied macht, wenn Menschen mitten in dem, wo noch Ungeklärtes ist, wo Fragezeichen sind, wo Trauer ist, wo nur Asche zu sehen hat, wie Menschen da drin trotzdem Gott loben und hochhalten und ihm die Ehre geben. Das heißt, sich erinnern, was er kann. Sich vor Augen führen, wie er ist, was sein Herz ist. Das verändert ehrlich alles. Das ist echter Lobpreis. Ein trotz allem Lobpreis verändert alles. Mittendrin. Er lobt Gott, er erinnert sich, wer Gott ist. Und ich wünsche mir so, dass wir mehr und mehr entdecken, was für eine Kraft darin steckt. Dass wir mehr und mehr genau diese Schritte entdecken, dass wir Hand in Hand mit ihm arbeiten können. Asche ist der beste Dünger, das ist echt immer noch in meinen Augen ganz schön brutal. Aber Gott weiß das. Und Gott nutzt immer wieder das Schlimme, was wir erlebt haben in unserem Leben, zum Segen für andere, wenn wir uns gebrauchen lassen, wenn wir Hand in Hand mit ihm arbeiten, wenn wir in Beziehung mit ihm bleiben, wenn wir damit rechnen, dass er an unserer Seite ist und wenn wir in allem ihn als unser Fundament behalten. Gottes Blick ist anders als unser. Aber wo ist unser Herz da drin? Und ich glaube das so. Ich glaube, dass Gott uns darin neu begegnen möchte. Ich habe das in diesem Urlaub erlebt, dass es mich und uns als Familie verändert hat. Dass es uns so beeindruckt hat, was Gott machen kann. Wie aus einem völlig toten Land neues Leben entsteht. Und was für eine Freude und was für ein Frieden und was für ein Miteinander da am Platz war. Es war völlig verändert. Und Gott weiß, dass er das kann. Manchmal ist das Schlimme, was wir erleben, kaum auszuhalten. Und was bleibt, sind Narben. Und das haben wir auch gesehen. Denn bei diesem Brand sind offensichtlich also einige Bäume abgebrannt, aber die stehen wie so, ich wollte eigentlich Fotos bringen, aber diese Woche hat nichts funktioniert. Die stehen wie so, wie sagt man das, wie so schwarze Stämme einfach mittendrin. Da, wo früher Pinienbäume in aller Pracht waren, sind jetzt so schwarze Stämme, wie abgefackelte Streichhölzer, stehen die überall. Und ich habe gemerkt, dass ich die ersten Tage so kaum da so gut hingucken konnte. Und diese Woche hat mir eine gute Freundin nochmal gesagt, an Narben müssen wir uns auch gewöhnen. Und es stimmt. Wenn wir Schlimmes erleben, dann bleiben Narben. Und es hilft überhaupt nichts, wenn wir versuchen, dran vorbeizugucken. Es hilft überhaupt nichts, wenn wir einfach ein bisschen Salbe drauf machen und sagen, ey, war doch gar nicht so schlimm. Ist okay, ey, Gott macht alles neu. Ist überhaupt nicht schlimm. So ist Gott nicht. Gott weiß, was schlimm ist für uns. Und er weiß, dass unsere Narben uns immer noch wieder auch herausfordern. Und das Wunderschöne ist, dass wir uns auch damit anfreunden können, dass wir uns daran gewöhnen können. Und unsere Narben sind nicht zu verstecken. Nicht meine Narben aus meinem Leben, nicht deine Narben, nicht die Narben dieser ganzen Region, nicht die Narben unserer Familien, denn diese Narben zeigen auch, dass Gott neues Leben schenkt, dass Gott mittendrin ist. Wie weit ist unser Blick in dem Ganzen? Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass unser Blick noch viel weiter gehen kann. Dass wir nicht nur auf das gucken, was jetzt gerade ist, sondern dass wir gucken können, wie groß Gott ist und was er tun kann. Schönheit ist immer anders. Immer anders, als wir uns das vorstellen, weil Gottes Schönheit noch ganz andere Dimensionen hat. Unser Blick fällt auf die Narben. Und die bleiben auch. Die Bäume sind kahl gewesen und die Narben gehören dazu. Die Narben aus deinem Leben gehören dazu. Und es muss auch nicht alles glitzern. Aber sie gehören dazu. Unsere Narben zeigen auch auf Gottes Heilungskraft. Und genau da, wo du eigentlich nur Narben siehst und die verstecken möchtest, oder denkst, es müsste doch schon längst geheilt sein. Genau da, wo du nur Asche siehst oder wo ich nur Asche sehe, fragt Gott dich und mich heute ganz eindeutig, vertraust du mir? Ich kann und ich werde zur rechten Zeit alles neu machen. Und ich bin mittendrin. Und ich bin bei jedem kleinen Schritt bei dir. Stell mir die richtigen Fragen. Trau dich. Komm zu mir mit all dem, was dich belastet. Rechne damit, dass ich bei dir bin. Rechne damit, dass ich eingreife. Und bei all dem erinnere dich, wer ich bin. Halt meinen Namen hoch. Lass uns als Menschen Gottes Namen hochhalten. Diese Welt braucht das. Diese Welt braucht, dass wir als Christen diesen Namen noch höher und höher halten. Dass wir Gutes und Großes erwarten. Diese Region wird nie dieselbe sein, wenn wir als Gemeinde mehr und mehr Gottes Namen hochhalten. Wenn wir uns erinnern, wer Gott ist. Und mit ihm Hand in Hand arbeiten, dann bin ich davon überzeugt, dass wir Schönheit erleben werden, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Denn ich habe mir nicht vorstellen können, wie schön und dennoch total anders dieser Platz ist. Und Gott hat mir gesagt, ich kann das und ich mache das. Und ich bin mittendrin. Und Gott, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich alles neu machst. Und ich bete, dass du uns, die wir auch in so einem Warten sind, in den Situationen, wo es schwer ist auszuhalten, wo Trauer schwer ist, wo Krankheit ist, wo echt eine Not ist, wo wir nur Asche sehen, dass du uns darin wirklich begegnest, auch heute neu. Ich bitte dich, Jesus, dass wir mehr und mehr unseren Blick zu dir heben, unser Herz zu dir heben und sehen und erkennen, wer du bist in dem Ganzen. Sehen und erkennen, dass du der Gott bist, der diese ganze Welt hält und uns aber ganz persönlich nahe kommt, der unsere Narben sieht und nicht vertuschen möchte und der uns begleitet und der Schönheit aus Asche machen kann. Ich danke dir, Jesus, und ich bete, dass du uns nachgehst, dass du uns in dieser Woche begegnest, auch mit diesem Gedanken, dass du Erneuerungsgedanken wächst, dass du die von uns, die müde geworden sind, wirklich aufwächst und immer neu an dein Herz holst. In deinem Namen, Jesus. Amen.